NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Grete Hanitz. Guten Tag. Seit Wochen versuchen die Betreiber eines Pflegeheims für Demenzkranke in Willstedt im Landkreis Rothenburg eine Bleiberegelung für 8 kolumbianische Pflegehelfer zu erreichen, bislang vergeblich. Auch die eingeladenen Landesminister verschoben ihr Kommen immer wieder. Doch jetzt hat ein Bundesminister sich eingeschaltet, Karl Lauterbach. Was hat er denn gesagt, Maren Mommsen, in unserem Büro in Verden?
Der Bundesgesundheitsminister schrieb auf der Plattform X, es klingt so, als ob wir die Kolumbianer sehr gut gebrauchen können. In der Pflege fehlt überall Personal. Daraufhin haben die Angehörigen der demenzkranken Bewohnerminister Lauterbach sofort nach Willstedt eingeladen. Seine Antwort darauf steht noch aus, aber in Willstedt keimt wieder Hoffnung auf, nachdem zuvor der Ministerpräsident und die Landesminister für Inneres und Gesundheit ihr Kommen wiederholt abgesagt hatten. Gespannt blicken die Willstädter jetzt auf die Antwort aus Berlin. Eine Internetpetition für ein Bleiberecht der Kolumbianer haben inzwischen mehr als 50.000 Menschen unterzeichnet.
Informationen von Maren Mommsen. Wenn das Geld knapp wird, ist Sparen angesagt. So läuft das nicht nur bei Ihnen und bei mir, sondern auch in der Politik. Und da will das Land Niedersachsen künftig weniger für die Integration von Geflüchteten ausgeben. Innenministerin Daniela Behrens plant, den Integrationsfonds im kommenden Jahr zusammenzustreichen. Von 10 auf 3 Millionen Euro. Das treibt den Anbietern von Integrationskursen, auch in Nordostniedersachsen, die Sorgenfalten auf die Stirn. Wir haben mit einem von ihnen gesprochen.
Die Volkshochschule Buxtehude steckt aktuell selbst in Gesprächen zum eigenen Haushalt. Dass alles so ungewiss ist, sei ein großes Problem. Zum einen für die meist selbstständigen Dozentinnen und Dozenten von Integrationskursen. Die wüssten derzeit nicht, welches Einkommen sie künftig erzielen, sagte uns der zuständige Bereichsleiter Dirk Pohl.
Ganz konkret ist die Situation bei uns jetzt so in Buxtehude, dass wir tatsächlich 2 Kurse, die im Januar starten sollten, verschieben müssen, weil wir nicht wissen, ob die noch bezahlt werden bis zum Ende. Das führt dann dazu, dass unsere Dozentinnen, die das machen sollten, tatsächlich keine Einnahmen haben und sich umorientieren könnten.
Das sei ein nachhaltiger Schaden. Natürlich auch für die Kursteilnehmer. Die hätten in Buxtehude jetzt schon Wartezeiten von 6 bis 12 Monaten.
Also man kann zur Integration stehen, wie man will, aber die Menschen, die jetzt hier im Lande sind und hier mitmachen wollen, die müssen Deutsch lernen können. Und das ist wirklich schlimm, dass das so eine unklare Situation für uns ist gerade.
Die Innenministerin verweist darauf, dass ein Großteil des Geldes aus dem Integrationsfonds in den Aufbau von Kitas und Schulen geflossen sei. Maßnahmen, die auch den Geflüchteten zugutekommen. Außerdem stehe für Geflüchtete auch noch Geld aus anderen Töpfen bereit, etwa für Beratungsangebote und Integrationslotsen. Doch das ändert nichts am Problem der Volkshochschulen und auch anderer Anbieter. Stabile Kurspläne fürs nächste Jahr zu entwerfen, bleibt für sie schwierig.
Ein Beitrag von Regina Hamburg. Seit Anfang August stehen 5 Männer vor dem Landgericht Lüneburg. Der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft Celle, die Männer sollen, als kriminelle Vereinigung, rechtsextreme Musik hergestellt und die dann auch vertrieben haben. Frage an meinen Kollegen Andreas Rabe. In dem Prozess gibt es jetzt eine neue Entwicklung. Das Gericht scheint nun Zweifel zu haben, dass die Männer tatsächlich gemeinschaftlich gehandelt haben.
Genau, der vorsitzende Richter hat dem Ermittlungsführer dazu viele Fragen im Prozess gestellt. Es scheint da 2 Auffassungen zu geben. Der Ermittler und die Generalstaatsanwaltschaft sind davon überzeugt, dass die Angeklagten jeder bei der Produktion eine eigene Rolle gehabt hätten. Die einen waren für die Grafik der Cover zuständig und ein anderer für die Produktion der Musik. Sie sprechen von krimineller Vereinigung. Aber da sind sich anscheinend nicht alle sicher. Es gab offenbar keine gemeinsame Kasse und kein Regelwerk. Es ist also offen, ob das Gericht das Ganze auch am Ende als kriminelle Vereinigung bewertet.
Heißt das, die Angeklagten könnten freigesprochen werden?
Nein, also danach sieht es nicht aus. Es geht hier um Musik, die gegen Juden hetzt, gegen vermeintliche Ausländer, gegen Schwarze. Musik, die menschenverachtend ist. Angeklagt ist zum Beispiel auch der Straftatbestand der Volksverhetzung. Da reicht das Strafmaß sogar bis zu 5 Jahren Haft. Aber vermutlich würde das Urteil weniger hart ausfallen, falls das Gericht die Angeklagten tatsächlich nicht als kriminelle Vereinigung betrachtet. Morgen sagen in dem Prozess nochmal Ermittler aus und zu Ende gehen könnte das Verfahren dann noch vor Weihnachten.
Informationen von Andreas Rabe. Der Mauerfall vom 9. November 1989 ist in die Weltgeschichte eingegangen. Erst waren es die Grenzübergänge in Berlin, wie an der Bornholmer Straße. Die Tage drauf dann auch die größeren Übergänge wie Helmstedt-Marienborn in Niedersachsen, wie tausende knatternde Trabis oder Wartburgs mit DDR-Bürgern abfertigen mussten. Was aber nicht ganz so bekannt ist, die Grenze bei uns in der Region wurde zum Teil erst ein paar Wochen später geöffnet. Denn das Gebiet entlang der Elbe war mehr als 4 Jahrzehnte lang Sperrgebiet. Bis zum 26. November 1989. Jon Mendrala hat in Blekede 2 Zeitzeugen getroffen.
Dankbarkeit. Das ist es, was sie vor allem verspüren, auch 35 Jahre nachdem sich hier im Sperrgebiet die Schlagbäume öffneten. Lutz Röding kriegt noch immer eine Gänsehaut, wenn er daran denkt. Damals war er Stadtdirektor der niedersächsischen Gemeinde Blekede. Doch hier an der Elbe war die Welt zu Ende. Bis zum 26. November 1989.
Und hier am Zaun war dann alles voller Menschen. Hier hinten, wo der Wachturm ist, den sieht man immer noch. Dann sind wir hier mit der Fähre hin und her gefahren. Dann hieß es auf einmal, sie öffnen das Tor.
Neben ihm steht heute Karl-Heinz Hoppe, Blekedes Bürgermeister in Wendezeiten. Bereits in den Jahren zuvor hatten sie gemeinsam versucht, den sogenannten kleinen Grenzverkehr auszuweiten und über die Verwaltung Kontakte ans ostelbische Ufer zu knüpfen.
Das war 2 Jahre vorher schon. Da haben wir gute Verbindungen gehabt. Die waren erfreut, dass wir uns da so kümmerten.
Für die Stadt Blekede kehrte mit der Wiedervereinigung dann schließlich 1993 auch ein Teil des Landkreises Lüneburg wieder zurück. Ein großes Glück, sagt heute Landrat Jens Böter.
Die Chancen, die wir als Landkreis im Nordosten Niedersachsen hatten, war, dass wir von der Randlage in die Mitte gerückt sind. Wir ganz anders mit Menschen begegnen können, unsere Wirtschaft sich ausbreiten konnte. Handwerksbetriebe konnten wieder beiderseits der Elbe arbeiten.
Über den Fluss kommt man jetzt im 10-Minuten-Takt mit der Elbfähre. Beide Seiten gehören zusammen, sagt der amtierende Bürgermeister Blekedes Dennis Neumann. Das heißt aber nicht, dass es keine Unterschiede mehr gäbe.
Dinge, die sich über Jahrzehnte, auch über Generationen vielleicht geprägt haben, kann ich von heute auf morgen auch in 35 Jahren nicht ausräumen. Und das ist für mich auch okay, dass man auch immer den Blick in Richtung Mecklenburg-Vorpommern hat.
Dann legt wieder rumpelnd die Fähre an und bringt Menschen ans andere Ufer, an das Ufer, das jahrzehntelang unerreichbar schien.
Jon Mendrala war für uns an der ehemaligen innerdeutschen Grenze in Blekede, wo heute vor 35 Jahren der Grenzverkehr begann. Und auch das ist noch passiert. Airbus-Mitarbeiter müssen mit mehr Wochenendarbeit rechnen. Der Airbus-Konzern will bis Jahresende noch 770 Flugzeuge ausliefern, einen großen Teil davon in Hamburg. Damit das gelingt, sollen jetzt auch Sonderschichten eingelegt werden, etwa an einigen Samstagen. Derzeit stehen zahlreiche halbfertig gebaute Maschinen zwischengeparkt auf dem Airbus-Gelände in Finkenwerder. Der Konzern nennt als Grund Lieferprobleme bei einzelnen Bauteilen. Nun will Airbus die Produktion aber insgesamt bis 2027 deutlich steigern. Und wir schauen auch aufs Wetter, auch wenn heute hin und wieder sogar mal die Sonne durchkommt. Im Verlauf des Nachmittags und auch am Abend kann es noch etwas Regen geben. Nachts sind einzelne Schauer dann eher die Ausnahme, Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen geht es auch erst trocken los, später kommen Wolken auf, die dann Regen bringen. Dazu gibt es Werte um 8 Grad, zum Beispiel in Lemgo. Soweit der Überblick aus dem Studio Lüneburg. Am Mikrofon war Grete Harnitz und Nachrichten von hier hören Sie morgen früh wieder um 6.30 Uhr.